Ja, auch von meiner Seite, guten Morgen noch einmal. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Gruß auch von meiner Frau Gisela. Ich möchte vor der Predigt noch einmal mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir haben es dir gerade zugesungen, dass du der Mittelpunkt in unserem Leben sein sollst, der Mittelpunkt in unserer Stärke, in unserer Schwäche, dass du in diesem Gottesdienst zu uns kommst und je in unsere eigene Situation hineinsprichst. Darum bitten wir. Wir wollen dein Eigentum sein. Wir bitten darum, dass du weiter die Herrschaft und die Liebe in unserem Leben aufrichtest und wir in unserem Alltag deine Kraft erfahren und deine Liebe und deinen Frieden weitergeben. Segne jetzt mein Reden und segne unser Hören und gib jedem von uns das eine Wort, das ihn in dieser Woche dann dir nachfolgen, dich lieben und den Nächsten lieben, wie dich sich selbst lässt. Rede du, wir wollen hören. Amen. Wer mit der Herrnhuter Losung lebt und so täglich darin liest, der hat heute schon festgestellt, wir haben den drittletzten Sonntag im Kirchenjahr. An den letzten Sonntagen im Kirchenjahr werden Themen angesprochen wie Tod und Ewigkeit, die Vergänglichkeit des Lebens und die Hoffnung auf die alles umfassende Gottesherrschaft, sprich die Hoffnung auf das Reich Gottes, Gerechtigkeit, Frieden, Hoffnung auf ein erfülltes, ewiges Leben in der Gegenwart des lebendigen Gottes. Solche Themen bestimmen das Ende des Kirchenjahres. Der heutige Predigttext geht in die gleiche Richtung. Er thematisiert die Hoffnung, die wir als Christen haben. Die Hoffnung angesichts des vielfältigen Leides, das uns umgibt. Und existenzieller noch gesprochen, er thematisiert die Hoffnung angesichts des Leides, das uns selbst betrifft. Ich lese Römer 8, die Verse 18 bis 25 nach der Übersetzung der Basisbibel. Die Überschrift: Die ganze Schöpfung wartet auf ihre Befreiung. Ich bin überzeugt, das Leid, das wir gegenwärtig erleben, steht in keinem Verhältnis zu der Herrlichkeit, die uns erwartet. Gott wird sie an uns offenbar machen. Die ganze Schöpfung wartet doch sehnsüchtig darauf, dass Gott die Herrlichkeit seiner Kinder offenbart. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings nicht durch eigene Schuld. Vielmehr hat Gott es so bestimmt. Damit ist aber auch eine Hoffnung verbunden. Denn auch die Schöpfung wird befreit werden aus der Sklaverei der Vergänglichkeit. Sie wird ebenfalls zu der Freiheit kommen, die Gottes Kinder in der Herrlichkeit erwartet. Wir wissen ja, die ganze Schöpfung seufzt und stöhnt vor Schmerz, wie in Geburtswehen bis heute. Und nicht nur sie, uns geht es genauso. Wir haben zwar schon als Vorschuss den Geist Gottes empfangen, trotzdem seufzen und stöhnen auch wir noch in unserem Inneren. Denn wir warten ebenso darauf, dass Gott uns endgültig als seine Kinder annimmt. Dabei wird auch unser Leib von der Vergänglichkeit erlösen. Denn wir sind zwar gerettet, aber noch ist alles erst Hoffnung. Und eine Hoffnung, die wir schon erfüllt sehen, ist keine Hoffnung mehr. Wer hofft, schließt auf das, was er schon vor sich sieht, was er schon vor sich sieht. Wir aber hoffen auf etwas, das wir noch nicht sehen. Darum müssen wir geduldig warten. Amen. Sind wir das auch? Überzeugt, dass das Leid, das wir gegenwärtig erleben, in keinem Verhältnis steht zu der Herrlichkeit Gottes, die uns erwartet, zu keinem Verhältnis zu der Herrlichkeit, die Gott verheißen hat. Na. Jetzt. Die Gott verheißen hat und die er an uns, und dafür steht dann auch dieser Bibeltext, die er an der Schöpfung wahr machen will und offenbar machen will. Das ist der Einstiegssatz. Das Leid, das wir gegenwärtig erleben, steht in keinem Verhältnis zu der Herrlichkeit, die wir erwarten. Leiterfahrungen. Der Apostel Paulus beschreibt sein eigenes Leiden im 2. Korintherbrief. Ich lese 2. Korinther 11. Ich ertrug Mühsal, war im Gefängnis, wurde geschlagen, war oft in Todesgefahr. 5-mal erhielt ich von Juden die 39 Hiebe. 3-mal wurde ich ausgepeitscht. 1-mal gesteinigt. 3-mal erlitt ich Schiffbruch. 1 Nacht und 1 Tag trieb ich auf hoher See. Ich war oft auf Reisen, auf denen immer wieder mein Leben gefährdet war. Ich erduldete Mühsal und Plage, durchwachte viele Nächte, ertrug Hunger und Durst, häufiges Fasten, Kälte und Blöße. So beschreibt Paulus sein Leiden. Dazu kommt, dass wir wissen, dass er irgendeine Krankheit haben musste. Er schreibt, ich habe den Herrn 3-mal gebeten, dass er mir den Dorn im Fleisch wegnimmt. Aber er hat mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Nach katholischer Überlieferung ist Paulus bei der ersten Christenverfolgung 64-65 nach Christus in Rom umgekommen. Die Leiterfahrungen, die mit dem Stichwort Christenverfolgung mitschwingen, die teilt Paulus also mit den Christen in Rom, also mit den Menschen, an die er wenige Jahre vorher den heutigen Predigtext schreibt. Auf diesem Hintergrund, den ich skizziert habe, noch einmal diesen Satz der Zuversicht, der Glaubensgewissheit und der Hoffnung. Ich bin überzeugt, das Leid, das wir gegenwärtig erleben, steht in keinem Verhältnis zu der Herrlichkeit, die uns erwartet und die Gott an uns offenbar machen wird. Die Herrlichkeit, von der Paulus hier schreibt, ist das Offenbarwerden der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Ein Bibeltext, in dem ich diese Herrlichkeit unnachahmlich beschrieben erfahre, wunderschön, wie die Kinder Gottes einmal sein werden. Einer dieser Bibeltexte steht für mich prägend in Offenbarung 21. Dort lesen wir, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Immanuel, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Für mich wird die Herrlichkeit der Kinder Gottes in diesem Offenbarungstext wunderschön ausgemalt und thematisiert. Gott wird bei uns wohnen. Wir werden sein Volk sein. Und alles, was das Leben und Zusammenleben bisher bedroht, gefährdet und vernichtet hat, all das hat keine Existenz mehr. Der Tod ist besiegt. Der Tod ist überwunden und nicht mehr existent. Gott hat seine Herrschaft angetreten. Sein Friedensreich, seine Lebensmacht ist zur umfassenden und alles bestimmenden Wirklichkeit geworden. Das ist der Glaube und die Hoffnung, die Paulus verkündet, wenn er schreibt, ich bin überzeugt. Das Leid, das wir gegenwärtig erleben, steht in keinem Verhältnis zu der Herrlichkeit, die auf uns wartet. Dazu kommt sicher, dass sowohl Paulus als auch die Christen zu seiner Zeit in der Naherwartung der Wiederkunft Jesu Christi lebten. Maranatha beteten sie und rechneten damit und hofften darauf, dass dieses Gebet von ihrem und von unserem Herrn unmittelbar erhört wird. Unmittelbar erhört wird. Maranatha, komm, Herr Jesus Christus, Herr, komme bald. Amen. Die ersten Christen und dann auch immer wieder im Verlauf der Kirchengeschichte Christen haben um diese Wiederkunft Christi, um diese Wiederkunft Jesu gebetet. Und sie rechneten damit, dass mit der Wiederkunft des auferstandenen Gottessohnes sich die Friedensherrschaft Gottes unmittelbar durchsetzen würde. Alles Leid, alle Bedrückung und Bedrängnis, persönlich auch und auch das Leid für die Gemeinde Jesu Christi, wären von einem Augenblick auf den anderen Vergangenheit und Makulatur. Deshalb lassen sich dann auch Schmerzen aushalten. Deshalb lässt sich Leid aushalten. Und deshalb lohnt sich schon heute, schon jetzt nach den Maßstäben dieses Reiches Gottes zu leben. Wie sieht das bei uns aus? Sind wir davon überzeugt, wie Paulus, dass unser gegenwärtiges Leid, wo immer wir es auch verorten, in keinem Verhältnis steht zur Herrlichkeit Gottes, die uns verheißen ist, die auf uns zukommt und die heute schon unser Leben durchdringen und prägen will. Denn das steht ja auch in unserem Predigtext heute. Wir haben als Vorschuss den Geist Gottes empfangen. Wir haben schon etwas empfangen, das uns hilft, in dieser Prägung zu leben. Leben wir deshalb in diesem Vertrauen und mit dieser Hoffnung, dass Gottes Geist in uns wirksam ist und dass er durch uns schon Zeichen der Wirklichkeit Gottes aufrichten will, in unserer Umgebung, in selbst in dieser Welt? Ich denke, ich muss nicht viel Zeit dazu aufwenden, um das Leid, von dem Paulus hier spricht, in unserem Leben und in unserer Schöpfung aufzuzeigen. Persönlich sitze ich hier im Rollstuhl. Ich erfahre Tag für Tag die Mühseligkeit. Wenn ich hierher komme, merke ich, wie schief die Fahrbahn alle sind. Ja? Aber nicht nur das, sondern ich erlebe auch Tag für Tag, dass meine Schmerzen chronischer werden seit der Querschnittslähmung. Und ich dankbar bin, dass ich heute Morgen wieder im Gottesdienst sein kann. Jeder von euch und jede heute Morgen im Gottesdienst und auch an den Übertragungen kann vermutlich ohne lange nachzudenken persönliche Leiterfahrungen für sich benennen, die die Kraft haben, niederzudrücken und am Leben verzweifeln zu lassen. Ohne viel Schwierigkeiten können wir auch den Satz des Paulus nachzeichnen: Die ganze Schöpfung seufzt und stöhnt vor Schmerzen und sehnt sich mit uns danach, dass Gottes Friedensreich offenbar wird. In der letzten Woche lief über die Medien die Nachricht, dass Umwelt- und Meeresvergiftungen 2 Millionen Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben bedrohen. 2 Millionen Tier- und Pflanzenarten. Und dazu kommen noch die Kriege, die wir zurzeit erleben in Nahost und in der Ukraine. Gottes Schöpfung stöhnt und seufzt. Als Kain seinen Bruder Abel ermordet, sagt Gott zu Kain: Die Stimme deines Bruders Abel schreit zu mir vom Erdboden her. Wie viel vergossenes Blut schreit heute zu Gott? Aus Israel? Aus Gaza? Aus der Ukraine? Und wo immer sonst auf dieser Erde? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir. Die ganze Schöpfung seufzt und stöhnt vor Schmerz. Und sie sehnt sich nach dem Offenbarwerden der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Leiterfahrungen, persönlich, in der Gemeinde, in der ganzen Schöpfung Gottes, können wir fast automatisch benennen. Wie sieht das mit der Hoffnung aus, die Gott in uns lebendig macht? Wo wird uns diese Hoffnung zur Kraft und Zuversicht, die uns unser Leiden annehmen lässt? Und mehr noch, wo streuen wir diese Hoffnung wie Same aus? Ein Same, aus dem dann Früchte hervorgehen. Früchte des Friedensreiches Gottes mitten in unserer Zeit. Von der Steuerungsgruppe 500 Jahre Täuferbewegung 2025 sind wir dabei, das letzte Themenheft zu erarbeiten. Gewagt Hoffnung leben heißt das Thema 2024. Gewagt Hoffnung leben. In der Täufergeschichte, und jetzt sehen wir mal Jakob Hutter hier, in der Täufergeschichte steht Jakob Hutter für ein Leben der Hoffnung. Jakob Hutter ist einer der einflussreichsten Täufer in Tirol gewesen. Aufgrund harter Verfolgung siedeln sich die Täufer aus Tirol vermehrt in das damals tolerantere Mähren im heutigen Tschechien an und gründen dort Gemeinden, die sich besonders durch praktizierte Gütergemeinschaft auszeichnen. Hutter reist unermüdlich zwischen Tirol und Mähren hin und her. Er predigt den täuferischen Glauben und organisiert die Ausreise der verfolgten Täufer aus Tirol. 8 Briefe sind von ihm an seine Glaubensgeschwister in der Verfolgung überliefert. In diesen Briefen fordert er sie dazu auf, stark zu sein in der Hoffnung, auf Gott zu vertrauen und Leiden geduldig zu ertragen. Ende November 1535 wird Hutter gefangen genommen und wenig später in Innsbruck auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Seinen letzten Brief aus Tirol an die Gemeinden in Mähren schließt Hutter mit dem Satz: Ihr Lieben und Auserwählten Gottes, unser Leib, unsere Seele und unser Gut ist alles des Herrn und auch euer. Des verseht euch gänzlich, also darauf vertraut auf jeden Fall. Unser Leib, unsere Seele und Gut ist alles des Herrn und euer. Und seid getrost im Herzen. Gott halte uns in seiner Liebe und in dem Bund seines Friedens ewiglich. Amen. Jakob Hutter, ein Mann, der die Hoffnung auf das Friedensreich Gottes lebte, selbst angesichts des eigenen gewaltsamen Todes. Für mich ist das ein Beispiel und eine Ermutigung, an dem auch meine Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit wächst. Für das 5. Themenheft gewagt Hoffnungsleben haben wir jetzt das nächste Bild Ralf Osser gebeten, uns ein Bild zum Thema Hoffnung zur Verfügung zu stellen. Für einige hier, Ralf Osser war vor meiner Zeit hier Prediger in Perlach. Er teilt sich zurzeit mit einem Kollegen die Pastorenstelle in der Baptistengemeinde in Erfurt. In seiner freien Zeit ist er als Künstler unterwegs. Für das nächste Themenheft hat er uns dieses Bild zur Verfügung gestellt. Das Thema steht, und ihr könnt es lesen, Hoffen, weil Gott Zukunft schenkt. Ich habe euch das Bild mitgebracht und bin gespannt, ob ihr den Bibeltext herausfindet, der Ralf Osser zu diesem Bild inspiriert hat. Hoffnung, weil Gott Zukunft schenkt. Wir schauen uns das Bild mal einen Augenblick an. Was seht ihr? Jetzt seid ihr dran, jetzt höre ich auf zu reden. Was seht ihr auf diesem Bild? Nochmal. Ich verstehe es hier. Ein Löwen. Ach, da hinten jetzt. Ihr merkt, ich bin auch schon schwierig. Ein Löwen. Was noch? Menschen, die ernten, ja. Ich habe es wieder abgut.
Da steht das Wort
Inri. Inri, also der gekreuzigte auch vorne, ja. Den sieht man. Man sieht auch ein bisschen auf dem gekreuzigten die Hände ausgebreitet, ne?
Ein Tempel.
Ein Tempel, ja. Also einige Details. Wüsstet ihr, so jetzt, wenn ihr das Bild betrachtet, welche Bibelstelle im Hintergrund steht? Ich sag's euch, Jesaja 65, also alttestamentlich, die Verse 17 bis 25, und ich lese das auch mal in Auszügen. Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken wird. Und jetzt kommen Aussagen. Es sollen keine Kinder mehr da sein, die nur einige Tage leben. Oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen. Sie werden Häuser bauen und bewohnen. Sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohne, und nicht pflanzen, was ein anderer esse. Denn die Tage meines Volkes werden sein wie Tage eines Baumes, und ihre Hände Werk werden meine Auserwählten genießen. Und es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten. Wenn sie noch reden, will ich hören. Wolf und Lamm sollen beieinander weiden, und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Aber die Schlange muss Erde fressen. Man wird weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berg, spricht der Herr. Ralf Osser schreibt selbst zu seinem Bild: Die Bibel lenkt unsere Blicke auf Gott, weil er uns Hoffnung für die Zukunft gibt. Siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Jesaja 65, 17a. Gott schafft Neues und fängt bei uns an. Die Bedrohung durch Klimawandel, Kriege und soziale Ungerechtigkeit sind greifbar. Im Bild spiegelt sich die Zerstörung im dunklen Chaos am Bildgrund wider. Doch in der Mitte ragt der Rumpf des Kreuzträgers wie ein Baumstamm heraus. In Jesus kam der Himmel auf die Erde und schlug Wurzeln. Gott schafft wirklich Neues. Keine Neuauflage der alten Welt. Gottes Tun in Jesus hatte Jesaja hier noch nicht im Blick. Darum sind der Kreuzbalken, die Wundmale des Gekreuzigten und sein Gesicht im Bild nicht sichtbar. Durch die Auferstehung wurde Jesus zur lebendigen Hoffnung. Das ewige Leben, das er schenkt, entfaltet sich in Ast und Blätterwerk dieses Lebensbaumes. Jesaja sah, was geschieht, wenn Gottes Liebe und Frieden Menschen und Kreatur ergreift. Gott wird offenbaren, dass seine Liebe die stärkste Macht im Kosmos ist. Darum sehen wir, wie sich in der Bildmitte geöffnete Arme und Hände mit einer Gruppe von Betern verbindet. Sie stehen zusammen und treten füreinander vor Gott ein, denn sein Herz schlägt für uns. Gott will uns durch seinen Geist in seine Verheißung einbeziehen. Die Zukunft, die Gott schenkt, hat schon mit der Auferstehung Jesu Christi und durch die Gabe des Geistes Gottes begonnen. Soweit Ralf Osser zu seinem Bild. Wir haben ihn um ein Bild der Hoffnung gebeten. Er hat uns dieses Bild zur Verfügung gestellt, das in zweifacher Hinsicht zur Hoffnung ermutigt. In zweifacher Hinsicht. Einmal durch den Bibeltext, der für Ralf Osser zum Impulsgeber wurde. Jesaja 65, die Verheißung eines neuen Himmels und einer neuen Erde. Gott hat sich aufgemacht, Neues zu schaffen und Neues zu schenken, und wir dürfen dieses Neue schon empfangen. Gott schenkt Neues und wir dürfen empfangen. Das Bild ermutigt aber auch durch die Umsetzung und durch die malerische Gestaltung, durch den Lebensbaum, der aus dem Dunkel des Chaos herauswächst, und nicht zuletzt durch die Beter, die Gott um sein Erscheinen bitten. Maranatha, komm, Herr Jesus, Herr, komme bald. Für mich ist dieses Bild in seinem doppelten Aspekt auch wieder Ermutigung zur Hoffnung auf die Wirksamkeit des Reiches Gottes mitten in unserer Zeit, mitten in meinem Leben. Und damit bin ich beim letzten Punkt meiner Predigt. Hoffnung wächst dort und wird dort zur Lebenskraft, wo wir uns in die Schar der Beter einreihen, auch der Beter, die um die Wiederkunft ihres Herrn und um den Durchbruch des Friedensreiches Gottes bitten. Ich lade euch jetzt dazu ein, dass wir das miteinander tun, indem wir ein Lied als Gebet miteinander singen. Es steht in unseren Liederbüchern, in Feiern und Loben unter der Nummer 296. Andreas Malessa hat dieses Lied ins Deutsche übersetzt. Im Englischen lautet der Titel we will glorify the King of Kings. Und ist von, ich glaube, sie wird so ausgesprochen, Twyla Paris aus dem Jahr 1982. Auf Deutsch, Herr, wir glauben, dass du wiederkommst. Ich lese die Strophen einmal vor und dann wollen wir sie betend gemeinsam singen. Herr, wir glauben, dass du wiederkommst, wie es uns dein Wort verspricht, dass du allem Leid ein Ende setzt, gib uns Mut und Zuversicht. Herr, wir hoffen auf Gerechtigkeit, brich in unsere Welt hinein. Du brauchst die Liederbücher nicht aus. Herr, wir hoffen auf Gerechtigkeit, brich in unsere Welt hinein. Lass uns voll Geduld und in Trauer, lass uns voll Geduld in Trauer und fröhlich in der Hoffnung sein. Wie die Amsel nachts den Tag besingt, weil sie spürt, der Morgen naht, wollen wir Boten deiner Ankunft sein, glaubhaft stark in Wort und Tat. Herr, wir lieben es, dein Reich zu bauen und zu tun, was dein Wort sagt. Gut, dass wir in jenem Frieden stehen, der unser Denken überragt. Im Namen Jesu Christi. Amen.